Diese Beispiele ließen sich vermehren. In den Psalmen sehen wir seine große Liebe zu Jahwe und sein tiefes Vertrauen in den Herrn. Er ist uns hierin wirklich ein großes Vorbild. Dennoch war David ein Mensch wie wir. Er hatte Gefühle wie wir, positive und negative. Es ist ja David selber, der den 53. Psalm dichtete und in Vers 4 bekannte: Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das zitiert ja Paulus im Römerbrief im Kapitel 3, Vers 10 bis 12. Die Sünde war auch in David, und diese war auch in ihm wirksam, manchmal mehr, manchmal weniger. Obwohl er seit der Salbung zum König durch den Richter und Prophet Samuel der Geist Gottes über ihn geriet. Und der Herr sprach zu Samuel: Auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Wenn ich heute von einem Schatten in Davids Charakter spreche, dann will ich nicht euer wunderbares Bild von der Person Davids zerstören, ihn klein machen oder kleinlich kritisieren. Es geht mir vielmehr darum, aus seinen Fehlern, die er auch hatte, zu lernen. Wenn ihr die Bibel aufschlagt im 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16, dann lesen wir dort: Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. In einer anderen Übersetzung habe ich das folgendermaßen gelesen, diesen Vers: Denn alles, was in der Heiligen Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Heiligen Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Heiligen Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das ist ein bisschen eine andere Übersetzung, etwas kommentierend, aber drückt den genau gleichen Gedanken aus wie die erste Übersetzung, die ich gelesen habe. Ich finde das Wunderbare an der Heiligen Schrift, und es ist mir ein Beweis, dass sie wirklich Gottes Wort ist, dass sie auch die großen Männer Gottes ungeschminkt uns vor Augen führt, uns vor Augen malt sogar, mit ihren hellen und dunklen Charakterseiten. In der Bibel finden wir keine verlogenen heiligen Biografien und heiligen Legenden, wie ich sie früher kennengelernt hatte. Ich war mal früher 6 Jahre in einem Benediktinerkloster. Ich war früher katholisch, meine Frau auch. Und in diesem Benediktinerkloster, da kann ich mich noch gut erinnern, da mussten wir manchmal Vorträge halten in den oberen Klassen über Heilige, die heilig gesprochen worden sind von Rom, vom Papst. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einen Vortrag hielt, zum Beispiel über Ignatius von Loyola. Wir kriegten dann aus der Bibliothek eine Biografie, eine Lebensbeschreibung über diesen Heiligen. Und nach diesen Biografien haben wir dann einen Vortrag gehalten. Und das war das Erstaunliche, das hat mich immer verblüfft. Diese heiligen Biografien, die zeigten immer nur vollkommene Menschen. Die hatten keine Fehler, die hatten keine negativen Seiten, die haben nie versagt. Die waren immer vollkommen. Und ich kann mich noch erinnern, für mich war das immer sehr entmutigend. Ich habe gedacht, ja, das erreichst du nie. So vollkommen werden, wie diese Männer waren. Das hatte etwas unheimlich Entmutigendes. Diese Biografien gaben ein falsches Bild von diesen Menschen. Wie wenn diese die Sünde nicht gekannt hätten und nie versagt hätten. Nun, wir wollen jetzt David heute etwas besser kennenlernen in seinem Charakter. Ich habe schon gesagt, dass David uns als großes Vorbild vor Augen steht. Wir bewundern ihn über seinen Mut, den er hatte, wie er dem Goliath entgegentritt, wie er die Ehre Jahwes verteidigte und die Ehre des Volkes Israel. Und auch dort können wir schon sehen, als er zu den Philistern floh, vor den Verfolgungen durch Saul, dass dort auch sein Glaube schwankte bei dieser Flucht, als er das Theater spielte vor diesem Philisterkönig. Das war nicht der Höhepunkt seines Glaubenslebens. Aber wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen wollen, verfolgt das bitte auch mit eurer Bibel, dann wollen wir im Kapitel 8 beginnen und David etwas genauer kennenlernen. Es ist heute Abend eine Einführung mehr und morgen wollen wir ihn dann mehr kennenlernen in seiner Eigenschaft als Vater und Erzieher. David hat viele Kriege geführt, erfolgreiche Kriege, bis er dann in Jerusalem über das ganze Volk zum König gesalbt wurde. Und wenn wir da lesen im 8. Kapitel, verfolgt das bitte mit, dann lesen wir dort im Vers 5, da kamen die Aramäer von Damaskus, um Hadad-Eser, dem König von Zoba, zu helfen. David aber schlug unter den Aramäern 22.000 Mann. Und David setzte in Aram Damaskus Vögte ein, und die, bitte? Das wäre 2. Samuel, Entschuldigung, 2. Samuel, Kapitel 8. Ich lese nochmals ab Vers 6, 2. Samuel, Kapitel 8, Vers 6. Und David setzte in Aram Damaskus Vögte ein, und die Aramäer wurden David zu Knechten, die Tribut entrichten mussten. So half Jahwe dem David überall, wohin er zog. Und David nahm die goldenen Schilde, die den Knechten Hadadeses gehörten, und brachte sie nach Jerusalem. Und aus Betach und aus Berotai, den Städten Hadadesers, nahm der König David sehr viel Bronze. Und als Toi, der König von Hamat, hörte, dass David die ganze Heeresmacht Hadad-Esers geschlagen hatte, sandte Toi seinen Sohn Joram zum König David, um ihn nach seinem Wohlergehen zu fragen und ihm Glück zu wünschen, weil er gegen Hadad-Eser gekämpft und ihn geschlagen hatte. Denn Hadad-Eser war Tois Kriegsgegner gewesen. Und in seiner Hand waren silberne Geräte und goldene Geräte und bronzene Geräte. Auch diese heiligte der König David Jahwe samt dem Silber und Gold, das er von allen Nationen heiligte, die er unterworfen hatte. Von Aram, von Moab und von den Söhnen Ammon, von den Philisten und von Amalek und von dem Plündergut Hadad-Esers, des Sohnes Rehobs, des Königs von Zoba. Und David machte sich einen Namen. Als er von seiner Schlacht gegen Edom im Salztal zurückkam, da waren 18.000 Mann gefallen. Und er setzte in Edom Vögte ein, in ganz Edom setzte er Vögte ein, und alle Edomiter wurden David zu Knechten. So half Jahweh dem David überall, wohin er zog. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Schon oben im Vers 6 hat es geheißen, so half Jahweh dem David überall, wohin er, David, selber persönlich zog, an der Spitze seines Heeres. Und wir haben gelesen, dass er das Plündergut, alle die goldenen, silbernen, bronzenen Gegenstände, dass er die Jahweh heiligte, also in den Tempel brachte. Alles. Und dann wird im Vers 14 noch einmal erwähnt, dass Jahweh David überall half, wohin er zog. David selber. Dann heißt es im Vers 15, und David war König über ganz Israel. Und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Und Joab, der Sohn der Zeruja, war über das Heer gesetzt. Joab war der Sohn der Schwester von David. Und Josaphat, der Sohn Achiluts, war Berater. Und Zadok, der Sohn Achitubs, und Achimelech, der Sohn Abiatars, waren Priester. Das heißt Hohepriester. Und Seraja war Schreiber. Und Benaja, der Sohn Jojadas, war über die Kreter und Pleter gesetzt, und die Söhne Davids sind Priester gewesen. Und nun wollen wir das vergleichen mit einer anderen Stelle. Dazwischen kommt dann die Geschichte mit Mephibosheth, der Sohn Jonathans, den David an seinen Königstisch einlädt, in edler Gesinnung, dem Jonathan zuliebe. Ich will jetzt über diese Gestalt weiter nicht sprechen, was für ein Typus das ist. Es geht mir mehr jetzt um die Person von David selber. Dann lesen wir in Kapitel 10, dass Krieg war gegen die Ammoniter und Aramäer. Und jetzt lesen wir dort im Vers 7, als David davon hörte, nämlich von diesem schlimmen Verhalten der Ammoniter, sandte er Joab aus und das ganze Heer der Helden. Merkt ihr einen Unterschied? Vorher zog David immer an der Spitze seines Heeres selber aus, und Jahweh half ihm und gab ihm den Sieg. Und jetzt hat er sein Reich gefestigt, hat viele Siege errungen, der Thron in Jerusalem ist gefestigt, seine Feinde sind machtlos, schon nur noch der Mephibosheth, Saul hat ja Selbstmord begangen, war? Sein Thron ist also gesichert. Und was passiert jetzt? Jetzt beginnt bei David der Müßiggang. Und ihr kennt das Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das ist sehr wichtig, dieser Vers. Als David dann davon hörte, sandte er Joab aus und das ganze Heer, die Helden. Dann hat Joab gute Arbeit geleistet. Und Joab hat den Feldzug so glücklich geführt, dass er unmittelbar vor dem Sieg stand. Und was macht jetzt Joab? Lesen wir da weiter. Im Vers 15 von Kapitel 10. Als nun Aram sah, dass es vor Israel geschlagen war, sammelten sie sich alle wieder. Und Hadadeser sandte hin und ließ die Aramäer, die jenseits des Stromes Euphrat waren, zum Kampf ausziehen. Und sie kamen nach Helam und Schobach, der Heeroberste Hadadesers ging vor ihnen her. Das wurde David berichtet. Da versammelte er ganz Israel und ging über den Jordan und kam nach Helam. Und die Aramäer ordneten sich zur Schlacht gegen David und kämpften mit ihm. Aram aber floh vor Israel. Und David erschlug vor Aram 70 Wagenkämpfer und 40.000 Reiter. Auch seinen Heeresobersten Schobach erschlug er, und der starb dort. Als nun all die Könige, die Hadadesers Knechte waren, sahen, dass sie vor Israel geschlagen waren, schlossen sie Frieden mit Israel und dienten ihnen. Und die Aramäer fürchteten sich, den Söhnen Ammon noch einmal zu helfen. Da ist also nur noch David im allerletzten Augenblick ausgezogen, um noch die letzte Schlacht zu schlagen, damit er die Ehre des Sieges einheimsen konnte und nicht Joab. Das war damals sehr wichtig, wer den Sieg errang. Das war sehr schlau von Joab. Der war zwar auch ein ehrgeiziger General, aber er wusste ganz genau, wie er sich David so verpflichten würde, wenn er ihm den Sieg überließe. Der hatte seine Pläne, der schlaue Kerl. Und nun lesen wir im Kapitel 11, und es geschah bei der Wiederkehr des Jahres zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel aus. Merkt ihr wieder, was da geschieht? Wieder zieht David nicht aus. Sein Thron ist gesichert. Er muss keinen Feind mehr fürchten. Er kann es jetzt ruhiger nehmen. Und er zog nicht mehr an der Spitze des Heeres aus, wie das Pflicht des Königs gewesen wäre. Er ist träge geworden. Er sendet seinen General Joab. Und dann heißt es da weiter im Vers 1b, und sie verheerten das Land der Söhne Ammon und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er vom Dachhaus eine Frau baden, die Frau aber war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und man sagte, ist das nicht Batseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Da sandte David Boten hin und ließ sie holen, und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit, und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau wurde schwanger, und sie sandte hin und berichtete es David und sagte, ich bin schwanger. Wir sehen hier, der David ist träge geworden, er sendet den General Joab aus, an seiner Stelle, er bleibt in Jerusalem, und in Vers 2, da lesen wir sogar, und es geschah zur Abendzeit, dass David von seinem Lager aufstand. Hat also den ganzen Tag geschlafen. Dass man zwar in orientalen Gegenden, wo es sehr heiß ist, ein Mittagsschläfchen macht, das ist an sich normal. Aber dass der König, der ein großes Reich regieren muss, den ganzen Tag schläft und erst am Abend vom Lager aufsteht, da sehen wir, dass bei David in seiner Haltung etwas eingetreten ist, was nicht das ist, was Gott eigentlich von ihm wollte. Er ist müßig geworden, er ist, sagen wir es mal ehrlich und offen, er ist faul geworden. Und dann sieht er diese Frau, da. Gut, diese Batseba, die war verheiratet mit Uriah, ein Hethiter, also ein Heide. Auch das sagt viel, denn Heirat mit Heiden war ja verboten. Trotzdem hatte Batseba diesen Hethiter geheiratet. Sie konnte vielleicht selber nicht so viel dafür, denn die Frauen konnten ja nicht bestimmen, wen sie heiraten wollten. Aber es ist ein Hinweis über die Geisteshaltung, dass diese Batseba einem Heiden gegeben wurde. Obwohl dieser Uriah, wenn man seine Schilderung liest, ein sehr edler Mann war. Vom Charakter her weit überlegen vielen anderen Menschen, die zum Volk Gottes gehörten. Nun, die war von schönem Aussehen. Wir sehen immer die Lust der Augen. Das finden wir schon im Paradies ganz am Anfang. Eva sah, nicht wahr? Die Frucht war schön zum Anschauen, die Lust der Augen. Wie heißt es in einem Psalm? Wir sollen Wächter aufstellen für unsere Augen, ein Bündnis machen mit unseren Augen. Aber David, wäre er seiner Pflicht nachgegangen, dann wäre er an diesem Abend nicht auf dem Dach des Palastes spazieren gegangen, dann hätte er diese Frau nicht gesehen, dann wäre er auch nicht in diese Sünde gefallen. Wir sehen diese schlimmen Folgen, die das hat, wenn man nicht seine Pflicht erfüllt. Sicher war diese Frau, diese Batseba, auch nicht sehr vorsichtig, denn warum konnte man sie vom Königspalast aus sehen, von diesem Dach? Da war sie sicher sehr unvorsichtig. Ich will darüber nicht weiter spekulieren, ob sie da vielleicht sogar bestimmte Absichten hatte oder nicht. Da steht davon nichts da, darum wollen wir das auch nicht annehmen. Aber ein Schatten fällt da auch auf das Verhalten dieser Batseba. Und jetzt lernen wir den Charakter Davids nochmals ein bisschen besser kennen. Übrigens, was wären normalerweise die Folgen gewesen für diesen Ehebruch, den David begangen hat? Die Schuld fällt ja auf ihn. Batseba konnte ja gar nichts dagegen tun. Die hat man geholt. Und sie musste zu Willen sein. Aber das Gesetz hätte verlangt, dass David gesteinigt würde. Und David trägt als König eine ganz gewaltige Verantwortung. Denn je höher unsere Stellung ist, umso größer ist unsere persönliche Verantwortung. Aber warum muss jetzt der David nicht sterben? Das habe ich mich oft gefragt. Ich habe das lange nicht verstanden. Gibt es da Ausnahmeregelungen für hochgestellte Persönlichkeiten? Kann sich ein König mehr herausnehmen als andere gewöhnliche Sterbliche? Behandelt Gott denn nicht alle gleich? Nimmt er nicht alle gleich in Verantwortung? Das sind ernste Fragen. David ist ein Bild auf Christus hin. Hier ein unvollkommenes Vorbild. Aber David ist ein Bild der reinen Gnade. Nur deswegen, wir werden das nachher noch sehen, musste er nicht sterben. Die Geschichte geht dann weiter. Also die Frau wurde schwanger. Das heißt, da und sie kam zu sie hatte sich aber gerade gereinigt von ihrer Unreinheit. Von dieser Bemerkung her wissen wir, dass sie zu diesem Zeitpunkt besonders fruchtbar war. Und gerade zu diesem Zeitpunkt war diese Beziehung, diese intime Beziehung mit dem König, und sie wurde sofort schwanger. Ihr kennt dann, wie diese Geschichte weitergegangen ist, wie David versucht, diesen Uriah herzulocken. Er ließ ihn kommen. Das heißt dann, Vers 6, da sandte David zu Joab. Joab, der ist im Feld bei der Armee. Schick mir Uriah, den Hethiter. Und Joab schickte Uriah zu David. Und Uriah kam zu ihm und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und nach der Kriegslage. Und David sagte zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasche deine Füße. Und als Uriah aus dem Hause des Königs ging, kam ein Geschenk des Königs hinter ihm her. Uriah aber legte sich am Eingang des Königshauses nieder bei allen Knechten seines Herrn und ging nicht in sein Haus hinab. Und man berichtete es David, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Da sagte David zu Uriah, bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Uriah aber sagte zu David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Zelten. Und mein Herr selbst Joab und die Knechte meines Herrn lagen auf freiem Feld. Und da sollte ich in mein Haus hinabgehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen. So wahr du lebst und deine Seele lebt, wenn ich das tue. Da sagte David zu Uriah, bleib auch heute noch hier. Morgen werde ich dich dann entlassen. So blieb Uriah an diesem Tag und am folgenden in Jerusalem. Und David lud ihn ein und er aß und trank vor ihm und er machte ihn betrunken. Und am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager bei den Knechten seines Herrn hinzulegen. Aber in sein Haus hinab ging er nicht. Und es geschah am nächsten Morgen, da schrieb David einen Brief an Joab und sandte ihn durch Uriah. In diesem Abschnitt lernen wir eine Seite Davids kennen, die erschreckend ist. Wie ist das möglich, dass ein Mann Gottes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, so hinterhältig agieren kann? Wie ist das möglich? Das ist die menschliche Natur. Die ist verdorben von Jugend auf, wie er schreibt im Psalm, ich glaube 53, Vers 7, in Sünden hat mich meine Mutter geboren. Empfangen. Wir sehen in David selber unsere eigene Natur, unsere alte Adamsnatur. Und die ist zu allem fähig, von jedem von uns. Wir neigen dazu, zum Beispiel die Finger auf Hitler zu richten und sagen, war das ein Scheusal. Aber im Grunde genommen sind wir, jeder von uns, unter bestimmten Umständen zum genau gleichen Verhalten fähig wie er. Die Natur, die menschliche Natur, das Fleisch, wie man das nennt, das Ich, der alte Adam, ist total verdorben. Das sagt die Schrift ganz klar. Und hier lernen wir oder sehen wir bei David, dass es da genauso ist. Selbst ein Mann Gottes kann so tief stürzen. Das ist auch heute noch so. In unseren Gemeinden, in unseren christlichen Gemeinden kann das auch geschehen. Wir sollen da nicht unsere Hände in Unschuld waschen und so tun, als ob das bei uns nicht geschehen könnte. Ich bin in ziemlich vielen Gemeinden in Schweiz und auch in Deutschland herumgekommen und ich habe von seelsorgerlichen Dingen gehört, die einerseits erschreckend waren, aber mir einfach gezeigt haben, das ist der Mensch, so ist seine Natur. Unter Umständen ist jeder zu diesem Verhalten von David fähig. Wir wollen ihn darum nicht verurteilen. Wir wollen nur aus seinem Fehlverhalten lernen. Wir wollen demütiger werden und wollen Gott danken, wenn er uns bewahrt. Wir sehen dann, dass David da diesen Brief schrieb und wie dann der Joab alles so einrichtete, dass der Uriah umkam. Also Uriah und die ganze Gruppe, ich weiß nicht, wie viele es waren, vielleicht 30 Soldaten oder vielleicht 50 oder 100, ich weiß es nicht, die kamen alle um. Also David ist nicht nur verantwortlich für den Mord, und das ist vorsätzlicher Mord, es war kein Totschlag, sondern es war vorsätzlicher Mord. Er hat von Joab verlangt, dass er den Uriah mit einer Gruppe Soldaten in ein Schlachtgetümmel hineinschickt, wo er sicher ist, dass Joab umkommt. Und es ist ganz klar, dass da natürlich nicht nur der Joab umkam, der Uriah umkam, sondern die ganze Gruppe, der ganze Reitertrupp. Das steht ja ganz klar im Vers 17, als nun die Männer der Stadt auszogen und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk, von den Knechten Davids, dabei starb auch Uriah, der Hethiter. Und im Vers 24 heißt es, da schossen die Schützen von der Mauer herab auf deine Knechte, und es starben einige von den Knechten des Königs, und auch dein Knecht Uriah, der Hethiter, ist tot. Also wegen dieser Sache musste nicht nur der Uriah sterben, sondern noch viele andere. Es ist grauenhaft. So verdorben ist das menschliche Herz. Und das wurde David berichtet, und was sagt David im Vers 25? Da sagte David zu dem Boten, so sollst du zu Joab sagen, ah, lass diese Sache nicht so schlimm sein in deinen Augen, denn das Schwert frisst bald so, führe deinen Kampf gegen die Stadt entschlossen fort und reiße sie nieder, so ermutige ihn. Ist das möglich, dass David so redet? Er weiß natürlich, er ist der Schuldige an diesen Toten. Und quasi will er sagen, ja, Joab, also, ich mache dir ja keine Vorwürfe. Das ist halt Krieg, und im Krieg kommen halt Menschen um. Also wenn ich Joab gewesen wäre, wäre ich dann ordentlich beleidigt gewesen. Denn der Joab wusste ja ganz genau, was dahinter steckte. Aber der Joab, der wollte sich bei David unentbehrlich machen. Er schluckt das. Ja. Und David steht sauber und rein da, scheinbar. In Vers 26 und 27 heißt es dann, und als Urias Frau hörte, dass Uriah, ihr Mann, tot war, hielt sie die Totenklage um ihren Gatten. Als aber die Trauerzeit vorüber war, sandte David hin und nahm sie in sein Haus auf, und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn, in den Augen Jahwes, aber war die Sache böse, die David getan hatte. Ja, und jetzt vergehen ein paar Monate. Und die Batseba ist schwanger. Und das Kind kommt zur Welt. Es geht ungefähr ein Jahr vorbei. Und mit dieser Lebenslüge lebt der David. Er macht allen etwas vor und sich selber auch. Ah, habe ich diese Sache gut geschmissen. Der Uriah ist jetzt weg, jetzt kann ich diese Batseba heiraten und Schwamm rüber, bald wird Gras darüber wachsen. Aber wie gibt es, kennt ihr das Sprichwort? Das hat mir mein Sohn, einer, der Joel, glaube ich, mal als Zettel vor die Nase gelegt. Da ist mal Gras über eine Sache gewachsen. Da kommt so ein blöder Esel und frisst das Gras weg. Und genau das ist hier auch passiert. Das ist hier auch passiert. Da kommt so ein Esel, von Gott gesandt, der Prophet Nathan. Und ihr kennt die Geschichte, die er erzählt, die muss ich nicht vorlesen. Da mit dem Lamm von diesem armen Mann. Und der Reiche hat es ihm weggenommen, um einen Gastfreund damit zu bewirten. Und wie hat David auf dieses diese Geschichte Nathans reagiert. Das lesen wir in Kapitel 12, in Vers 5. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann, und er sagte zu Nathan: So wahr Jahwe lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Das Lamm aber soll er vierfach erstatten dafür, dass er diese Sache getan hat und weil es ihm um den Armen nicht leid getan hat. Wir sehen hier, da geht es um ein Lamm. Und bei ihm ging es um Ehebruch und um mehrfachen Mord und noch um andere Sachen. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Wie ist es möglich, dass jetzt David auf diese Geschichte so heftig reagiert hat, so gnadenlos, wo er doch selber viel, viel, viel Schlimmeres getan hat? Er hätte den Tod verdient. Dieser Mann da, der dem armen Mann das Lamm genommen hat, der hat den Tod deswegen nicht verdient. Er hätte es rückerstatten müssen. Ja. Da sagte Nathan zu David, Vers 7, Du bist der Mann. So spricht Jahwe, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Und ich habe dich aus der Hand Sauls errettet. Und ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben und die Frauen deines Herrn in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und wenn es zu wenig war, so hätte ich dir noch dies und das hinzugefügt. Warum hast du das Wort Jahwes verachtet, indem du tatest, was böse ist in seinen Augen? Uriah, den Hethiter, hast du mit dem Schwert erschlagen. Also ganz klar, du hast ihn erschlagen, obwohl andere das an seiner Stelle getan haben, seinem Auftrag. Du mit dem Schwert erschlagen und seine Frau hast du dir zur Frau genommen. Ihn selbst hast du ja umgebracht. Ihn selbst hast du umgebracht durch das Schwert der Söhne Ammon. Nun denn, so soll das Schwert von deinem Haus auf ewig nicht weichen, dafür, dass du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, damit sie deine Frau sei. So spricht Jahwe, siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei deinen Frauen liegt vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan. Ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Also wir sehen, vorher schildert Jahwe, was er alles für David getan hat. Ich habe dich zum König gemacht. Ich habe dich. Und dann wird ihm gesagt, was er, David, getan hat. Dieser Gegensatz. Du hast die Frau des Uriah vergewaltigt. Du hast den Uriah umgebracht. Und alle, die mit ihm in den Kampf ziehen mussten, an diese Stadt. Und du hast mich verachtet und so weiter. Und jetzt kommt der erstaunliche Vers 13 und 14. Und 15. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch Jahwe deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Nur weil du den Feinden Jahwes durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und Nathan ging in sein Haus zurück. Ich habe immer gestaunt über diesen Abschnitt. Ach, so billig ist der David weggekommen? Der sagt hier, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Das Einzige, was David sagt, ich habe gegen Jahwe gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch Jahwe deine Sünde hinweggetan, du wirst nicht sterben. Er hätte ja sterben müssen. Es ist reine Gnade, dass der Prophet ihm sagen darf, mitteilen darf, du musst nicht sterben. Reine Gnade.
Aber geht denn das so einfach? Man begeht eine Vergewaltigung, man begeht Ehebruch, man ist mehrfacher Mörder und dann sage ich einfach, ich habe gegen Jahweh gesündigt und dann sagt der Prophet, so hat auch Jahweh deine Sünde hinweggetan. Geht das so einfach? Hinweggetan heißt eigentlich im Hebräischen ganz genau nicht hinweggetan, sondern übertragen. So ist auch deine Sünde übertragen. Eine prophetische Aussage. Ja, was heißt denn da übertragen? In die Zukunft, auf Golgatha, auf seinen göttlich-königlichen Nachfolger Jesus Christus, auf ihn wurde die Sünde übertragen. Nur im Hinblick auf Golgatha konnte Gnade ihm zugesprochen werden, musste David nicht sterben, weil ein anderer, der sein Nachkomme sein würde, dem Fleische nach, für ihn gestorben ist. So ist auch deine Sünde übertragen. Aber wir müssen nicht denken, dass das so einfach ging. Schlagen wir mal Psalm 32 auf. Erst als ich diesen Psalm kennenlernte, wurde mir plötzlich klar, was da gewesen ist während diesen Jahres, während welchem er die Sache zu vertuschen suchte. Im Psalm 32 sehen wir, wie es einem gläubigen Menschen geht. David war ein Wiedergeborener. Es gibt solche, die sagen, ja, im Alten Testament gab es auch keine Wiedergeborenen. Natürlich gibt es Wiedergeborenen, aber nicht im neutestamentlichen Sinne. Im neutestamentlichen Sinne ist ein Wiedergeborener einer, der zum Leibe Christi gehört, zur Gemeinde und den Heiligen Geist innewohnend in sich hat. Im Alten Testament ist er auch wiedergeboren, aber er hat nicht den Heiligen Geist innewohnend in sich. Aber der Heilige Geist kommt erst, wenn man wiedergeboren ist. Zuerst muss man wiedergeboren sein und dann nimmt der Heilige Geist Wohnung. Ihr kennt die Geschichte von Abraham. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham war ein Wiedergeborener, aber der Heilige Geist war nicht in ihm. Das ist der gewaltige Unterschied zwischen einem Wiedergeborenen des Alten Testamentes und einem Wiedergeborenen des Neuen Testamentes. Nur wenn der Heilige Geist inne wohnt, ist jemand passend gemacht für das Vaterhaus, für die himmlische Auserwählung. So. Also da lesen wir in Kapitel 32, also ein wunderbarer Vers, glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Das ist neutestamentlich, prophetisch, da, dieser Psalm. Glücklich der Mensch, dem Jahweh die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Und jetzt lernen wir David kennen. Er hat nach außen eine Schablone gezeigt, eine Maske, hat den Nonchalanten gespielt, als ob ihn das alles nicht beeindruckt hätte, dieser Ehebruch, dieser mehrfache Mord und was da alles geschehen ist. Wir Gläubige können nach außen manchmal ein sehr schönes Theater spielen und etwas vorspielen und innerlich sieht es ganz anders aus. Und so war es auch bei David. Wie geht's da weiter? Vers 3. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine um mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Aus diesem Vers, in diesen Monaten, bis zur Geburt des Kindes und bis der Prophet Nathan kam, innerlich ungeheuer gelitten hat. So geht es einem Gläubigen, wenn er in Sünde gefallen ist. Es lässt ihm keine Ruhe. Es beunruhigt ihn, nicht wahr? Es heißt hier sogar, denn Tag und Nacht lasset er auf mir deine Hand. Er hat also ganz miserabel geschlafen. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So geht es einem Gläubigen, der in Sünde gefallen ist. Auch wenn er nicht die Sünde immer wieder begeht. David lebte in diesen Monaten in Sündige und bringe diese Sünde nicht in Ordnung, indem ich die Sünde bekenne, dann lebe ich in Sünde. So lange, als die Gemeinschaft mit meinem Herrn unterbrochen ist. David lebte also etwa ein Jahr in Sünde. Und es hat ihm keine Ruhe gelassen. Dann geht es weiter, Vers 5. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will Jahweh meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Das ist der Weg, den wir gehen sollen. Auch David ist diesen Weg gegangen. Wenn wir so es erleben wie David, dass es ihm keine Ruhe lässt, dass es in ihm rumort, das ist ein Zeichen eines Wiedergeborenen. Einem Wiedergeborenen lässt es keine Ruhe, solange er in Sünde lebt. Es treibt ihn herum. Es bringt ihm schlechte Nächte. Er wird gereizt und aggressiv. Und so weiter. Also der einzige Ausweg ist, seine Sünde bekennen. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Wir könnten da auch noch ein paar Verse lesen aus dem Psalm 51, der auch dazu gehört. Wir sehen also, so einfach war es nicht bei David, dass er einfach sagt, ich habe gegen Jahweh gesündigt. Er hat furchtbar gelitten vorher. Da war eine tiefe Sündenerkenntnis. Da lesen wir auch in diesem Psalm 51, auch in dieser Zeit seines Lebens fällt, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Die war immer vor ihm. Die ließ ihm keine Ruhe. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Und dann kommt der Vers, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Da spricht David vom Zustand des Sünders, vom alten Adam, von der bösen Natur im Menschen. Das sind prophetische Aussagen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit in meinem Innern, und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Und dann das die flehentliche Bitte, entsündige mich mit Isop, und ich werde rein sein. Wasche mich, und ich werde weißer sein als Schnee. Das hat ihn umgetrieben in diesen Monaten. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. So werden die Gebeine frohlocken, die vorher fast zerfielen vor Qual, vor geistlicher Qual. Vers 12, erschaff mir Gott ein reines Herz und erneuere mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Und dann die gewaltige Bitte, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Da drückt David aus, dass er die ganze Freude verloren hat in diesen Monaten, solange er in Sünde lebte, solange er das zuzudecken versuchte. Aber da muss meistens auch bei uns jemand kommen, wie der Prophet Nathan, und sagen: Du Bruder, du Schwester, wie steht es mit dir? Ich merke, etwas stimmt bei dir nicht. Du hast keine Freude mehr. Da. Es braucht einen Anstoß, einen Seelsorger in der Gemeinde, der sieht, der die Gemeinde beobachtet, die Schäfchen kennt, sieht, wenn ein Lamm hinkt oder nicht mehr mitkommt und so weiter. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit deinem willigen Geist. Vers 16, errette mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils. Er rette mich von Blutschuld. Der wusste ganz genau um seine Blutschuld. Blutschuld heißt, er hat Blut vergossen und darum muss sein Blut fließen. Das ist Blutschuld. Das galt damals. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Das sogenannte talionische Gesetz war. Ja, wir sehen also, so einfach war das nicht, dass David nur sagen konnte, ja, Prophet Nathan hat schon recht, ich habe gesündigt, aber ich sehe ein, dass ich gesündigt habe gegen Jahweh, und der Prophet Nathan, der sagt ihm, du musst nicht sterben, der Herr hat dir vergeben. Es ging also nicht so einfach. Da war viel Leiden, viel Schmerz, war dahinter monatelang. Und so ist es auch bei einem Wiedergeborenen heute. Wenn er in Sünde lebt, dann geht es ihm wie im Psalm 32 geschildert oder im Psalm 51. Wir sehen dann die Strafe. Die Eintritt sind schlimm. Er musste schlimme Folgen tragen. Das ist auch heute so, dass wir manchmal Folgen tragen müssen. Ich erinnere mich an ein Mädchen, das war Drogensüchtige, hatte als Jugendstaatsanwalt damit zu tun, musste ein Strafverfahren durchführen, mit ihr vors Jugendgericht gehen, und weil sie schwer drogensüchtig war, musste sie in ein Drogenrehabilitationszentrum. Und ich hatte sie 3 Jahre dort, ich habe sie immer wieder besucht, war immer wieder an Besprechungen. Alle diese Rehabilitationsversuche hatten nichts gefruchtet. Und nach 3 Jahren, und nachdem man 500.000 bezahlt hatte für diese Rehabilitation, habe ich gesagt, das Hopfen und Malz verloren. Keinen Wert, ich entlasse sie aus der Maßnahme. Und das hieß Todesurteil. Todesurteil. Ich hatte schon einen Entschluss gefasst, ich hatte schon die Verfügung geschrieben, dass sie entlassen wird und dass man sie sozusagen krepieren lässt, weil alles nichts nützt. Ich habe immer auch für die Jugendlichen, für die Minderjährigen gebetet, mit denen ich zu tun hatte. Auch für dieses Mädchen. Und auch in der Gemeinde haben wir immer wieder für diese jungen Menschen gebetet. Und kurz vor der Entlassung geschieht Folgendes. In dieser Klinik, wo sie war, das war in Littenheit, du kennst die vielleicht, Littenheit, psychiatrische Klinik mit einem angeschlossenen Rehabilitationszentrum, lernte sie eine Krankenschwester kennen, die gläubig war. Freundete sich an, sie begannen die Bibel zu lesen miteinander und dieses Mädchen wurde gläubig. Und die nahm keine Drogen mehr. Und da habe ich sie weiter in diesem Rehabilitationszentrum gelassen, ein halbes Jahr noch. Und da haben wir gesagt, das Mädchen kann man entlassen, die hat es geschafft. Aber das war dann so damals, wenn man jemanden aus der Maßnahme entließ, machte man noch einen HIV-Test. Und auch bei diesem Mädchen machten wir natürlich einen HIV-Test. Und zu meinem Entsetzen war dieser Test positiv. Habe ich gedacht, mein Gott, jetzt ist die Katastrophe passiert. Wenn wir dem Mädchen das mitteilen müssen, du bist HIV-positiv, stürzt alles zusammen. Aber das passierte nicht. Der Glaube trug sie. Natürlich war das ein Schock für sie im ersten Moment. Aber sie wurde nicht rückfällig. Und die Beziehung zu dieser gläubigen Krankenschwester blieb aufrecht. Nach 3 Jahren ist das Mädchen gestorben. Ihr seht, wenn man manchmal sündigt, treten Folgen ein. Die werden uns nicht erlassen. Wir sehen auch bei David, das Kind muss sterben. Und das Schwert in seinem Hause weicht nicht. 3 Söhne müssen sterben. 4 Kinder, 4 Menschen. Der Sohn, der erste, der Batseba. Und die 3 Söhne, Amnon, Absalom und Adonia. Für sie bedeutet es den Tod, schreckliche Folgen. Aber etwas habe ich mich gefragt. Und da müssen wir vielleicht auch Schlussfolgerungen ziehen für uns selber. Warum wurde David das Königtum nicht entzogen? Der Dienst des Königs. Wurde David der Dienst des Königs weggenommen? Keine Sekunde. Keine Sekunde. Das hat mich immer sehr erstaunt. Warum kommt nicht der Prophet Nathan und sagt, David, du musst zwar nicht sterben, aber du bist unbrauchbar als König. Du hast eine hohe Stellung gehabt. Was hat Jahwe dir alles geholfen? Die Siege, die er dir gegeben hat. Du hast auf der ganzen Linie versagt. Du bist unbrauchbar. Du wirst als König abgesetzt. Warum wurde David nicht als König abgesetzt? Saul wurde doch als König abgesetzt. Saul hatte auch versagt. Aber Saul hatte nicht einmal, ich weiß wenigstens nicht, so schlimme Verbrechen begangen wie der David. Warum wurde Saul das Königtum weggenommen? Warum wurde es David nicht weggenommen? Eine ernste Frage. Lesen wir bei Saul jemals, dass er Buße getan hat? Nie. Bitte? Verstehen?
Eine halbe Buße,
ja. Ich weiß, worauf du ansprichst, aber dort ging es mehr um seine eigene Ehre, als um die Ehre Jahwes. Aber David wurde das Königtum weggenommen. Und David wurde gesaugt. Noch zu Lebzeiten? Saul, habe ich etwas anderes gesagt? Saul wurde das Königtum weggenommen, weil er nicht Buße tat. Keine echte Buße. Hat er dann Selbstmord gemacht. David hat Buße getan. Und darum wurde ihm das Königtum nicht weggenommen. Das finde ich wunderbar. Erinnert euch an Petrus. Wie oft hat Petrus seinen Herrn verleugnet? Der hat alle diese Wunder erlebt, die der Herr getan hat. Totenauferweckung, Aussätzige geheilt, Dämonen ausgetrieben und so weiter. Alles das hat er erlebt. Und trotzdem hat er den Herrn 3-mal verleugnet. Dann? Was geschieht dann mit Petrus? Erinnert euch im Johannesevangelium dieses seelsorgerliche Gespräch des Herrn Jesus mit Petrus. Simon, liebst du mich? Hast du mich? Liebst du mich? Ihr kennt die Stelle, wir müssen das nicht lesen. Hat Gott dem Petrus seinen Dienst weggenommen, seine Berufung? Nein, Er hat sie ihm nicht weggenommen. Im Gegenteil. So. Petrus wurde tief gedemütigt durch diese Fragen. Und Petrus war zutiefst zerknirscht, wenn man dieses Gespräch nachliest. Und Gott gibt ihm sogar noch einen besonderen Auftrag, bestätigt ihn. Ist das nicht wunderbar? Müssen wir nicht etwas daraus lernen? Ich erinnere mich an eine Geschichte, da hatte ich mal einen Dienst irgendwo in Deutschland, spielt keine Rolle wo. Und am Nachmittag nach dem Essen kam ein Ehepaar auf mich zu und sagte, Herr Heckli, wir möchten gerne ein Gespräch mit Ihnen haben. Habe ich gesagt, ja gut, wir sind, es war schönes Wetter wie heute, wir sind miteinander durch die Wälder spazieren gegangen. Und dann erzählte dieses Ehepaar, sie seien vor 5 Jahren in schwere Sünde gefallen. Beide haben Ehebruch begangen. Also ihre Ehen, ihre ersten Ehen sind auseinandergegangen und sie haben sich dann geheiratet. Und es ist natürlich klar, die Gemeinde musste Gemeindezucht durchführen. Das ist ja klar. Aber wie wurde diese Gemeindezucht durchgeführt? Noch nach 5 Jahren durften sie noch nicht am Brotbrechen teilnehmen. Der Mann durfte in der Gemeinde den Mund nicht mehr öffnen. Er durfte nicht mal beten. Gar nichts, er durfte nur in die Versammlung kommen, aber schweigen. Die Frau natürlich auch, die sowieso. Und die haben aber Buße getan. Die haben ihre Sünden bereut, haben es bekannt und offensichtlich echt. Und nach 5 Jahren hielten sie es nicht mehr aus und haben den Ältesten den Antrag gestellt, dass man sie wieder zulässt zum Brotbrechen. Von diesen 7 Ältesten, eine große Gemeinde, waren 6 damit einverstanden. Der 7. hat sein Veto eingelegt und hat gesagt, solange ich Ältester bin in dieser Gemeinde, schweigt dieser Mann und solange darf er nicht am Brotbrechen teilnehmen und seine Frau natürlich auch nicht. Es darf sich nichts ändern an dieser Situation. Ist das nicht furchtbar? Wenn wir diese Beispiele aus der Schrift lesen, wie Gott dem David vergeben hat, wie er dem Petrus vergeben hat, wie er David nicht den Königsdienst weggenommen hat. Wie können wir dann so gnadenlos sein, jahrelang, nach echter Buße, haben wir ein Recht dazu? Wir müssen wieder lernen, die Bibel ernst zu nehmen. Wir müssen wieder lernen, uns an biblischen Mustern zu orientieren. Wenn ich dort Ältester gewesen wäre, dann hätte ich mit diesem ältesten Bruder, der das Veto eingelegt hat, Gemeindezucht durchgeführt. Wegen Unbarmherzigkeit, wegen Gnadenlosigkeit. Weil er gerechter sein wollte als Gott. Gott will Barmherzigkeit. Immer vorausgesetzt, ehrliche, echte Buße. Also wir sehen hier David, der hat echte Buße getan und weil er echte Buße getan hat, wurde ihm vergeben. Der Königsdienst wurde ihm nicht weggenommen. Wir müssen Folgendes überlegen zu diesem Thema. Scheint mir ein wichtiges Thema zu sein, weil ich manchmal feststelle, dass wir in menschliche Gesetzlichkeit verfallen, auch in unseren Gemeinden. Auch in unserer Gemeinde ist es schon vorgekommen, dass ich meinen Mitältesten sagen musste, ja, Was ist die biblische Begründung dafür, dass ihr solche Bedingungen stellt, dass ihr solche Vorschriften macht? Wie könnt ihr das begründen? Keine biblische Begründung. Einfach eine rein menschliche Gesetzlichkeit. Wenn wir lesen, zum Beispiel im Hebräer, in Kapitel 8, lest dort einmal nach, das ist mir eigentlich ein Herzensanliegen, dass wir wieder lernen, die Bibel ernst zu nehmen, die Bibel beim Wort zu nehmen. Lesen wir da Seite in Kapitel 8, Vers 12. Die Rede von Jesus als Mittler eines besseren Bundes. Denn ich werde gegenüber ihren Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihrer Sünden werde ich nie mehr gedenken. Werde ich nie mehr gedenken. Aber wir gedenken der Sünden immer wieder. Wir ziehen diese alten Sünden immer wieder hervor. Das ist schrecklich. Wenn David echte Buße getan hat, wenn dieses Ehepaar echte Buße getan hat, und auch wir haben Buße getan über unsere Sünden, dann sieht Gott uns so, wie wenn wir nie gesündigt hätten. Das ist das Werk Jesu auf Golgatha. Was für einen herrlichen Herrn haben wir. Was für ein vollkommenes Werk hat der Herr Jesus auf Golgatha getan. Er wird unsere Sünden nie mehr gedenken. Gott weiß nichts mehr davon. Einer, der einen Mord begangen hat, ein Gläubiger, und er ist zu Buße gekommen, hat sein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Diese Sünde ist in der Tiefe des Meeres versenkt. Gott gedenkt dieser Sünde nie mehr. Er steht vor Gott als einer, der diese Sünde nie getan hat. Das ist das Werk Jesu auf Golgatha. Das ist wunderbar. Aber was machen wir frommen, gläubigen, Wiedergeborenen? Die Sünde, die in der Tiefe des Meeres versenkt ist, wo niemand mehr den Zugang hat. Was machen wir? Wir bauen ein Batiskaf. Das ist ein Schiff, das tiefste Schweizer Schiff, Pika, nicht wahr? Das in die tiefste Tiefe des Marianengrabens, 11.000 Meter tief, tauchen kann, um dort unten unsere Sünden heraufzuholen. Das machen wir Menschen. Aber Gott macht das nicht so. Gott weiß nicht mehr, dass ich ein Sünder war. Er sieht mich in Christus. Wir müssen das uns wieder einmal echt klar machen vor Augen. Darum sagt ja der Apostel Paulus vermutlich im Hebräerbrief, dass wir ein gutes Gewissen haben. Warum dürfen wir ein gutes Gewissen haben? Weil wir keine Sünder mehr sind. Manchmal beten Gläubige, sie seien arme Sünder. Die haben überhaupt nichts begriffen von Golgatha. Wir sind keine Sünder mehr. Wir sind Heilige. Wir müssen uns das mal bewusst machen. Schlagt einmal auf im ersten Johannesbrief. Wieder lernen, das Wort ernst nehmen. Im erster Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9. Kapitel 3, Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Sünde tun, im Griechischen heißt das, der verharrt nicht in der Sünde, sondern macht, wie David, früher oder später, Buße. Der tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Ja, wer kann denn nicht sündigen? Wir strauchen doch alle oft. Und hier heißt es, er kann nicht sündigen. Sind wir denn alle nicht wiedergeboren? Wir strauchen doch alle oft. Und der Apostel sagt selber, wir alle strauchen oft. Jakobusbrief. Ja, was stimmt denn da nicht? Wer kann nicht sündigen? Die neue Natur. Die neue Natur kann nicht sündigen. Steht ganz klar da. Und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Der alte Adam kann noch sündigen, aber die neue Natur ist vollkommen der Stellung und dem Wandel nach. Aber was passiert bei uns immer? Wir pendeln hin und her zwischen alter und neuer Natur. Wenn wir in der neuen Natur wandeln, dann bringen wir die volle Frucht des Geistes. Galaterbrief. Liebe, Freude, Friede, diese neuen Stücke. Aber wir wandeln oft nicht in der neuen Natur, die nicht sündigen kann, sondern wir fallen zurück in die alte und dann sind wir wieder zu allen Sünden fähig. Ehebruch, Mord und so weiter. Habsucht, Gier und so weiter. Ja, lest auch noch in diesem Brief im Kapitel 5, Vers. Muss ich den Vers suchen? Das ist der Vers, Kapitel 5, Vers 18. Wir wissen, nicht nur wir vermuten oder wir nehmen an, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Also die neue Natur kann nicht sündigen. Und Satan kann uns nicht angreifen, die neue Natur. Denn die ist in Christus. Die ist vollkommen. Und Gott sieht uns in Christus. Darum sieht er uns als Heilige. Lest die Briefanfänge, Epheserbrief, Kolosser, Philipper. Die sind immer adressiert an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Ephesus. Ja, aber in Korinth, da war ein Chaos. Und trotzdem redet er sie als die Heiligen an. Wir sind Heilige, wir sind in Christus. Und die neue Natur kann nicht sündigen. Aber wir fallen immer wieder zurück in die alte Natur. Wie lange habe ich noch Zeit, um das abzuschließen? Nur noch ein persönliches Zeugnis. Seid ihr noch wach dafür? Vielleicht 10 Minuten. 1979 bin ich zum Glauben gekommen. Wir beide sind aus einer streng katholischen Familie. Und ich hätte nie gedacht, dass ich je aus der katholischen Kirche austreten würde. Auch Jolanda nicht. Aber nach einem intensiven Bibelstudium habe ich erkannt, dass die Bibel Gottes Wort sein muss. Ich will jetzt dazu nicht weiter ausführen, sonst geht das eine Stunde. Ich habe mich am 28. Oktober 1979 bekehrt. Mein Leben dem Herrn Jesus übergeben. Und es waren zwei Brüder da und vor ihnen bin ich in die Knie gegangen und habe alle meine Sünden, soweit sie mir in den Sinn kamen, dem Herrn bekannt. Ich habe nicht gewusst, dass ich an diesem Abend mich bekehren würde. Da müsste ich jetzt wieder lang erzählen, wie es dazu gekommen ist. Vielleicht kommt es ja noch dazu, wenn ihr das hören wollt. Aber es geht dann halt eine Stunde, mein Weg zum Herrn Jesus. Und ich war glücklich. Und als ich da dem Herrn Jesus auf den Knien meine Sünden bekannt hatte und den Herrn Jesus als persönlichen Herrn und Heiland angenommen hatte, da spürte ich wirklich eine gewaltige Freude. Und in dieser Freude habe ich den Hans und den Erhard sogar umarmt. Das war sonst nicht meine Art. Wir waren eher etwas streng und nüchtern erzogen worden. Es war Mitternacht schon, ich bin nach Hause gefahren, Jolanda hat geschlafen. Ich habe sie geweckt und habe ihr gesagt, was passiert ist. Und sie hat geweint, diesmal vor Freude und nicht, weil wir uns gestritten haben. Und sie hat ein paar Tage später bei einer Schwester denselben Schritt getan, obwohl sie schon lange bereit war, ihr Leben dem Herrn Jesus zu übergeben oder es auch getan hatte, aber noch bekräftigt hat bei einer gläubigen Schwester. Das ist keine Vorschrift in der Bibel. Und ja, dann ging das so ein paar Monate so wunderbar, alles dem roten Fädchen nach. Ich war glücklich und ich war voll Begeisterung und mein Charakter fehlte. Ich war ein bisschen ein jähzorniger Typ. Ist alles so glatt gegangen. Mein Charakterfehler, den hatte ich im Griff, war voll begeistert, wahrscheinlich mehr von mir selber. Und eines Tages, eines Samstagmorgens, nichts Böses ahnend, am Morgen früh, habe ich mich wegen etwas geärgert, wegen Yolanda. Und bin jähzornig geworden. Und da war ich so entsetzt über mich. Habe ich gedacht, wie ist so etwas möglich? Du bist gar kein Wiedergeborener. Einem Wiedergeborenen passiert doch so etwas nicht. Ich hatte damals noch wenig Schriftkenntnis, den Römerbrief noch nicht richtig begriffen. Und da verlor ich alle Heilsgewissheit. Es wurde sehr finster in mir. Nach außen habe ich ein Theater gespielt. Habe nichts gezeigt, ging fleißig in die Versammlung, ausnahmslos und so weiter, tat, als ob nichts geschehen wäre, aber innerlich war Nacht. Es ging ein paar Monate so. Man kann ein Theater spielen vor den anderen Geschwistern. Und dann kam ein Bruder aus Deutschland, ein alter Bruder, ein Reisebruder aus Gevelsberg, der hielt bei uns eine Woche lang Vorträge über das dritte Buch Mose, die ersten 7 Kapitel über die Opfer. Und er war unser Gast in unserem Haus diese Woche. Und es war im Mai, ich kann mich noch ganz genau erinnern. Und es war ein schöner Tag und wir lagen im Garten auf den Liegestühlen an einem Morgen. Es war so eine nette Stimmung und wir plauderten miteinander und da fasste ich Mut und sagte, du Hans, Bruder Johannes, ich muss dir etwas sagen. In mir ist alles Nacht. Ich habe keine Hausgewissheit mehr. Und da sagte er, warum denn? Und da erzählte ich ihm, was passiert ist. Und da sagte er, Isidor, Isidor, und schlug mir auf die Achsel und sagt, jetzt hast du den Römerbrief immer noch nicht verstanden. Dann hat er mir das erklärt, was ich euch jetzt auch erklärt habe, mit der neuen Natur. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 9 und 5, 18. Die neue Natur, die der Stellung nach und dem Wandel nach vollkommen ist. Aber dass wir immer wieder in die alte Natur zurückfallen. Und er hat mir das an einem Bild erklärt. Er hat gesagt, Isidor, schau mal, das ist so. Wenn einer wiedergeboren ist, dann haben wir da einen Adler, der mit einer Kette an einen Hund gebunden ist. Der Hund, das ist die alte Natur. Der kann nicht fliegen. Der Adler, seine Natur ist fliegen. Aber er ist mit der Kette an den Hund gebunden. So ist alte und neue Natur miteinander verbunden. Aber was machen wir? Was machen wir bei diesem Beispiel Adler und Hund? Wir schauen immer auf den Hund. Wir wollen den Hund aushungern. Wir wollen ihn verhungern lassen. Und der verflixte Kerl will nicht verhungern. Was sagte Luther? Der alte Adam, der Kerl kann schwimmen. So. Manchmal taucht er unter. Aber er taucht immer wieder auf. Der Kerl kann schwimmen. Und jetzt machen wir Gläubigen und auch du, Isidor, machst den Fehler. Du willst den Hund verschwinden lassen. Das kannst du nicht. Du bist jetzt traurig, dass der Hund sich wieder gezeigt hat. Und du möchtest den Hund weghaben. Das wirst du nie. Deine alte Natur, die bringst du nie los. Die kannst du nicht verbessern, kannst du nicht renovieren, kannst du nicht restaurieren, nix. Was muss man also tun in dieser Situation, sagt er. Da sagte ich, ja, auf den Adler schauen. Ja, auf den Adler schauen. Aber wie schaut man auf den Adler? Wie? Man muss den Adler nähren, man muss den Adler stark machen, damit er samt dem Hund fliegen kann, ein geistliches Leben führen. Ja, wie macht man das? Beten? Die Bibel studieren? Was in der Apostelgeschichte steht, Kapitel 2, sie verharrten in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. So, Isidor, wird der Adler stark und da kannst du fliegen und da gelingt es dir immer wieder, in der neuen Natur zu wandeln. Aber es wird immer wieder passieren, dass du eben in die alte Natur zurückfällst. Ja, lesen wir in Galater, was denn dort steht. Das sind ja wichtige Grundsätze. Galater 5, das ist ja der Grund, warum Paulus sagt, Kapitel 5, Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wandelt im Geist. Also, seid Adler. Füttert den Adler. Bringt ihn zum Fliegen. Und darum mahnt er im Vers 25, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Also, wenn wir schon eine neue Natur haben, dann lasst uns doch in der neuen Natur wandeln und nicht immer wieder zurückfallen in die alte Natur. Denn die Frucht des Geistes, das steht im Vers 22, viele begreifen das nicht. Die Frucht des Geistes, die Frucht der neuen Natur ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Wenn wir in der neuen Natur wandeln, bringen wir die volle Frucht des Geistes. Nicht so, wie immer wieder gesagt wird, ja, so ein junger Gläubiger, der bringt halt nur eine halbe Frucht oder eine halbreife Frucht. Nickel, sagen wir in der Schweiz. Stimmt nicht. Wenn wir in der neuen Natur wandeln, bringen wir immer die volle Frucht des Geistes. Die voll ausgereifte Frucht des Geistes. Aber wenn wir nicht in der neuen Natur wandeln, die nicht sündigen kann, dann bringen wir, wie es oben heißt, die Werke des Fleisches. Im Vers 19. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Wenn der Gläubige in der alten Natur wandelt, ist er zu all diesen Dingen fähig. Wenn er in der neuen Natur wandelt, bringt er die volle Frucht des Geistes. Seht ihr, wie oft wir nun eben in der alten Natur wandeln. Und die Heiligung besteht darin, in der neuen Natur zu wandeln. Immer mehr lernen, in der neuen Natur zu wandeln. Durch die Gnade Gottes. Nicht aus eigener Kraft. Eben durch Gebetsleben, durch Studium der Heiligen Schrift, durch Pflege der Gemeinschaft, das Gemeindeleben pflegen und so weiter. Das stärkt den Adler. Dann leben wir in der neuen Natur. Und dann bekommen wir die Kraft, immer mehr in der neuen Natur zu leben und die volle Frucht des Geistes zu bringen. Die neue Natur ist der Stellung und dem Wandel nach vollkommen. Und nicht, wie immer wieder gesagt wird, sie ist nur der Stellung nach vollkommen, aber dem Wandel oder dem Zustand nicht. Das ist nicht wahr. Ich habe den biblischen Beweis geliefert. 1. Johannesbrief. Kapitel 3, Vers 9 und Kapitel 5, Vers 18. Wir müssen wieder lernen, die Schrift genau so lesen, wie sie da steht. Und nicht immer nur das aufzunehmen, was man immer wieder hört. Wir müssen alles, was wir hören, an der Heiligen Schrift prüfen. Ich habe am Anfang auch immer gesagt, ja, ja, die neue Natur ist der Stellung nach vollkommen, aber dem Wandel nach unvollkommen, weil ich es immer so gehört habe. Jahrelang, bis ich selber angefangen habe, die Bibel Wort für Wort gründlich zu studieren, bin ich auf diese Verse gestoßen. Sagt ihr, halt, da steht etwas ganz anderes. Dann habe ich Brüder gefragt, weise Brüder, diesen Johannes auch, hat er gesagt, ja, du hast recht, so ist es, aber die meisten begreifen es nicht. Wir berauben uns der größten Freude und der absoluten Heilsgewissheit, wenn wir nicht die Schrift wieder genau nehmen, wie sie dasteht. Es ist zwar sehr fromm, wenn man sagt, wir sind der Stellung nach zwar vollkommen, aber nicht dem Wandel nach. Das tönt sehr fromm und demütig, aber es widerspricht der Heiligen Schrift. Seht ihr, alte Natur, neue Natur. Die neue Natur ist das Werk Jesu am Kreuz von Golgatha. Und das ist ein vollkommenes Werk, ein wunderbares Werk. Wir haben einen herrlichen Herrn. Und wenn wir das wieder richtig begreifen und verstehen, da kehrt wieder Freude in unser Herz ein, wieder Begeisterung für unseren Herrn, der ein so vollkommenes Werk getan hat. So, jetzt habe ich euch aber lange auf die Folter gespannt. Morgen werden wir etwas mehr in die Praxis hineinkommen, in die erzieherische Praxis, nachdem wir nun etwas mehr grundsätzliche Sachen über David kennengelernt haben. Ich werde morgen David als Erzieher darstellen und anhand der Schrift versuchen, was sagt die Heilige Schrift über Erziehung. Und in einer weiteren Stunde, ich habe in den letzten 20 Jahren, als Jugendstaatsanwalt habe ich viel die Erfahrung gemacht, dass den heutigen jungen Menschen die richtige altersgemäße Führung fehlt, sehr oft. Und wie verheerend das ist. Wir wollen mal sagen, einmal prüfen an der Heiligen Schrift, was sagt die Bibel zur Führung? Was heißt Erziehen? Und dann habe ich in den letzten 20 Jahren eine ganze Sammlung angelegt von praktischen Erziehungssituationen, wie sie in Familien vorkommen. Und wir wollen dann an diesen praktischen Beispielen lernen, wie soll man sich da verhalten? Ganz praktische Hinweise. Ich will jetzt da noch nichts dazu sagen. Aber ich hoffe, dass diese Beispiele hilfreich sind, denn es sind Hinweise und Beispiele, die zeigen euch Methoden, die man sofort anwenden kann. Ganz praktisch. Also Methoden sind nicht einfach Methoden, sondern es ist ein richtiges erzieherisches Verhalten im biblischen Sinne. Und es gibt ein paar Grundsätze, die sind so praktisch, wenn man die anwendet. Das ist eine ungeheure Hilfe in der Führung der Kinder. Wir haben die selber in unserer Erziehung anwenden können. Ich bin dankbar, dass wir zum Glauben gekommen sind und die Bibel kennengelernt haben, als unsere Kinder noch, ja, zwei von den vieren waren noch gar nicht auf der Welt. Und nun wünsche ich euch eine erholsame, gute Nacht, dass wir dann morgen wieder gestärkt hinter das Studium der Heiligen Schrift gehen können. Gute Nacht miteinander. Bitte? Ja. Christus Jesus, unser geliebter Herr und unser Gott. Wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du Gott bist, der Mensch geworden ist, Gott gekommen im Fleisch. Wenn wir uns vor Augen führen, was das heißt, der allmächtige, ewige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, wird Mensch, gibt sich in Sünderhände, lässt sich verspotten und verhöhnen, lässt sich ans Kreuz schlagen und erhält die am Leben, als sie ihn ans Kreuz schlugen, sonst hätten sie das ja nicht mal tun können. Denn du, Herr Jesus, du erhältst uns jede Sekunde am Leben. Und auch als sie ihre Nägel durch deine Hände und Füße trieben, da hast du sie am Leben erhalten, dass sie das tun konnten. Dich, den Herrn, über Leben und Tod und du, der das Leben selbst bist, das ewige Leben. Wir wollen dir von Herzen danken, dass du dein kostbares Blut vergossen hast und uns reingewaschen hast, dass wir eine neue Natur, eine neue Kreatur wurden, eine neue Schöpfung, die vollkommen ist, dem Zustand und dem Wandel nach, die nicht mehr sündigen kann. Heilige, geliebte Gottes, mit einer himmlischen, wunderbaren Auserwählung. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken für diese wunderbare Liebe, für dieses vollkommene Werk. Das war nun ein Werk, das durch keine Sünde mehr zerstört werden konnte. Die Natur, die damals geschaffen wurde, da sagte Gott, es ist sehr gut. Aber dann kam die Sünde in die Welt. Und diese sehr gute Welt wurde durch Sünde korrumpiert. Aber dein Werk ist vollkommen. Dein Werk kann nichts mehr korrumpieren. Es ist ein vollkommenes Werk. Es ist ein herrliches Werk. Wir wollen dir von Herzen danken. Und wir freuen uns, dass du hoch erhoben bist. Und dass Gott dich mit Freudenöl gesalbt hat und zu seiner Rechten gesetzt hat. Und wir freuen uns, Herr Jesus, wenn du bald kommst für die Deinen, wenn wir dich sehen dürfen, wie du bist. Was für eine Freude wird das sein? Ja, das wird Herrlichkeit sein. Wir danken dir von ganzem Herzen. Herr Jesus, komm. Ja, komme bald. Amen.